Ich begrüße Sie bei einer Sendung der Philosophischen Brocken in einem sehr feierlichen Kontext. Es schaut fast so aus wie am Institut für Theaterwissenschaft, ist es aber nicht, ist das Ministerium für Wissenschaft und wir haben heute eine Gesprächsrunde der besonderen Art. Wir sind im Ministerbüro und freuen uns, dass Johannes Hahn Zeit gefunden hat, mit uns zu sprechen. Uns sind zusätzlich der Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Peter Kampitz, und Frau Dr. Agnieszka Czerwinska vom Institut für Bildungswissenschaft. Wir haben vermutlich alle gestern im Science ORF gelesen, wie schwierig die Aufgabe eines Ministers sein kann, nämlich die Aufstellung aller verschiedenen Wünsche von dem Professorenverband bis zur österreichischen Hochschülerschaft an die Novelle des Universitätsgesetzes 2002. Das ist ungefähr so, wie wenn die Löwen und die Lämmer sich ausmachen sollen, wie die Mahlzeit stattfindet. Die einen wollen die Festschreibung der Vollprofessorenprivilegien, die anderen wollen die Abschaffung der Universitätsräte. Und ein Teil unseres Gesprächs soll es nicht darin bestehen, vom Minister zu erfahren, was er zu tun gedenkt. So laufen die Entscheidungsprozesse nicht. Aber was schön wäre, wäre zu hören, welche allgemeinen Überlegungen, welche Leitlinien und welche Prozeduren vorgesehen sind, um mit dieser Sache umzugehen.
Ja, zunächst auch einen schönen Nachmittag. Wir haben die Aufgabenstellung, die wir uns in der Koalitionsvereinbarung selbst gestellt haben, nämlich die beiden Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, das Universitätsgesetz 2002 einer Evaluierung zu unterziehen. Es war auch international betrachtet durchaus ein Jahrhundertwerk, weil doch mit einer sehr weitgehenden Autonomie eine Kulturveränderung stattgefunden hat, zumindest am Papier. Meines Erachtens sind noch nicht alle sozusagen in dieser neuen Kultur angekommen oder leben sie, so wie ich mir das auch vorstelle. Aber wie gesagt, ein Gesetz ist leichter gemacht als eine Kulturveränderung. Und jetzt gilt es, die Erfahrungen der ersten paar Jahre mit diesem Gesetz einer allgemeinen Evaluierung zu unterziehen. Und Sie haben selbst schon gesagt, aus dieser Erfahrung gibt es von den unterschiedlichen, neudeutsch würde man sagen, Stakeholders ganz unterschiedliche Zugänge an eine mögliche Novellierung. Und es wird daher die Aufgabe im kommenden Herbst und am Beginn nächsten Jahres sein, dass wir eine sehr umfassende, durchaus auch strukturierte Debatte führen zu den einzelnen Themenblöcken, was gut war, was nicht gut ist. Da sind Sie vollkommen richtig, werde mich am Beginn natürlich inhaltlich hier zurücknehmen, weil es darum geht, einmal Meinungen auch einzuholen, zu sortieren, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber grundsätzlich ist mein Zugang schon der, dass wir doch sehen müssen, dass die Universitäten in einem europäischen, ja auch in einem internationalen Wettbewerb stehen, um die Studierenden, aber auch um die Lehrenden. Und ich denke, dieses Grundmotiv, diese Grundmelodie sollte auch die Diskussion um die optimale, letztlich auch Organisationsform der Universitäten prägen. Wie können wir die Universitäten eben fit machen für diese Herausforderungen der nächsten Jahre, sowohl was die Notwendigkeiten auf der Seite der Lehre als auch auf der Seite der Forschung anbelangt.
Jetzt haben wir hier bei uns einen Dekan. Dekane waren in der Zeit vor dieser UG-Novelle schon fast das Mächtigste und Wichtigste, was es gegeben hat. Ich höre aber aus manchen Gesprächen mit Peter Kampitz, dass sich das geändert hat und dass die Rolle der Dekane nicht so durchgreifend und auch nicht so effektiv im gegenwärtigen Stand ist, wie das von der Sache her vielleicht sinnvoll wäre.
Ja, ich muss das zumindest aus den Erfahrungen der Universität Wien her bestätigen. Es ist nicht immer ganz einfach. Der Dekan ist derzeit, obwohl er natürlich vom Gesetz her mit einer ziemlich großen Entscheidungsmächtigkeit verbunden ist, also versehen ist, Die Dekane befinden sich so ein bisschen in der Mitte, zumindest so sehe ich es. Auf der einen Seite ist es natürlich selbstverständlich, dass eine Fakultät ohne die entsprechenden Wünsche dessen, was man jetzt Basis nennen kann, also sowohl was die Strukturen wie auch was die Inhalte, was Forschung, was Lehre betrifft, dass das ernst genommen werden muss und transferiert und umgesetzt werden soll. Andererseits gibt es natürlich dann wiederum von Seiten des Rektorats immer wieder bestimmte Wünsche, bestimmte Vorgaben. Wir arbeiten zum Beispiel derzeit am Entwicklungsplan für die nächsten 5 Jahre, die schon sehr hart sein können. Also hier muss der Dekan immer wieder eine sehr integrative, eine sehr ausgleichende, eine sehr geschickte Position einzunehmen versuchen, was manchmal gelingt, manchmal natürlich auch nicht gelingen kann. Den Eulen kann man es einfach nicht recht machen. Dazu kommt, und dies ist vielleicht eine Folge dieser von Minister Hahn angezogenen Autonomie, dass gewisse Dinge in einer Geschwindigkeit vom Rektorat umzusetzen gefordert werden, die uns gelegentlich wirklich an den Rand der Erschöpfung bringt. Nicht? Strukturell würde ich mir sehr, sehr viele Vereinfachungen auch auf der Gesetzesebene wünschen. Vielleicht dieses Problem noch nicht angehen, aber zum Beispiel das Habilitationsverfahren und auch die Berufungsverfahren sind bei einer unglaublichen Kompliziertheit. Ich würde mir weiter auch wünschen, dass vielleicht eine bestimmte Transparenz, an der es vielleicht noch mangelt, zwischen den jeweiligen Einheiten der Universität, also ich meine Rektorat, Universitätsrat, Senat und eben dann den Fakultäten geschaffen werden sollte.
Jetzt ist es so, Dekane haben sicherlich ein hartes Brot, aber sie treffen sich regelmäßig mit dem Rektor. Nichts davon gilt für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Ebene drunter. Die sind unter demselben Zeitdruck, nur mit einem bedeutend geringeren Maß an Information. Sehe ich das richtig?
Die Information spielt sicher eine Rolle, die unterschätzt wird angesichts der Strukturen, die jetzt geschaffen worden sind, und die Weitergabe von Informationen, insbesondere wenn es um die Geschwindigkeit geht. Wie Sie das angedeutet haben, ich weiß das aus eigener Erfahrung als Mittelbausprecherin, es ist kaum möglich, die Informationen in der Geschwindigkeit, in der sie an uns herangetragen werden, vor allem in der Geschwindigkeit, in der sie sich wiederum ändern, in den Regelbetrieb sozusagen einzugliedern und zeitgemäß und für alle transparent weiterzugeben. Belastungen, neue Kultur, diese Einführung einer neuen Kultur wird sicherlich von manchen Teilen sehr begrüßt und manches an Transparenzforderungen ebenso. Was immer noch unklar ist im Rahmen dieser Veränderungen ist, wie diese neuen Kulturen eingeführt werden. Also ich denke mal, wir begrüßen alle auch die Evaluation. Also so Etablierung neuer Kulturen in alten Strukturen bedeutet einiges an Schwierigkeiten. Also da würden wir uns auch wünschen, selbst wenn sozusagen die Evaluation das ans Licht bringt, was wir denken, dass sie bringen wird, welche Ideen gibt es da, wie sozusagen diese versöhnliche neue Kultur einzuführen. Also ich spiele natürlich an auf die Vereinbarungskultur, die uns alle ereilt hat und die, von der Sie ein Lied singen können, ebenso wie wir auf der Basisebene, wie das so schön genannt worden ist.
Umsetzung der Zielvereinbarungen.
Zum Teil Zielvereinbarungen, zum Teil sind wir natürlich mit Qualifikationsvereinbarungen konfrontiert, die etwas durchaus mit Abschluss von gleichwertigen Partnern, die dennoch hierarchisch sind. Also so hier diesbezüglich einige Ideen und Austausch und natürlich Kommunikation, also wie diese Kultur des Vereinbarens etabliert werden soll in einer so traditionell alten und sehr hierarchisch angeordneten Institution wie die Universität es ist. Vielleicht kommen wir dann noch zur Lehre und Forschung, weil ich freue mich sehr, wenn ich als Wissenschaftlerin angesprochen werde auf einem Institut, wo die meiste Beschäftigung meiner Zeit mit Lehre sozusagen abzudecken ist, weil wir so überlaufen sind anhand von Studierenden, aber dazu kommen wir sicherlich noch.
Zielvereinbarungen haben Sie schon gesprochen und angesprochen, Symmetrie und die Asymmetrie. Also wenn ich es von oben herunter denke, der Minister sitzt mit dem Rektor, der Rektor weiß natürlich viel besser, was auf der Universität passiert, aber der Minister hat das Geld. Wie kann man das sozusagen konzeptualisieren, dass das kein Diktat ist, sondern dass das ein Gespräch ist, für das noch dazu bei einem unglaublich komplexen Themenfeld, vermutlich 3 Stunden, ich weiß nicht, wie lange die dauern, gut, das wird vorbereitet sein. Wie kann das gehen? Das sind einfach 2 verschiedene Traditionslinien. Das eine ist, eben sind die Universitäten entlassen in die Autonomie und können tun, was sie wollen. Das führt zum Beispiel dazu, dass jede Universität einen eigenen Studiengang nach eigenem Belieben festlegen kann, und zwar in Österreich 5 davon. Also wenn es sein muss, können alle Institute für Geschichte, um einen Hausnamen zu sagen, unterschiedliche Curricula, Bachelor und Master für Geschichte festlegen, auch mit unterschiedlichen Titeln, wenn es sein muss. Die haben sich zwar geeinigt, gerade die österreichischen Universitäten, da wird es denselben Titel geben, aber im Prinzip können das vollständig unübersichtliche verschiedene Sachen sein. Es ist ein Kreis der Autonomie, der an dieser Stelle quasi fällig wird, und das Ministerium auf der anderen Seite, was macht das? Sieht zu, trägt den Geldhahn, nochmal um die Frage anzusprechen, wie wird das evaluiert, in welcher Hinsicht denkt man daran, sich darüber klar zu machen, was da passiert?
Ja gut, Sie sprechen hier einige Themen an, die in der Tat einer genaueren Untersuchung bedürfen, weil auf der einen Seite gibt es die Autonomie mit den von Ihnen jetzt sehr präzise beschriebenen auch Möglichkeiten, die nicht immer positiv zu werten sind, dass eben Universitäten vollkommen autonom über die Errichtung oder Einrichtung von Studienrichtungen etc. entscheiden können. Um vorweg einmal gleich festzuhalten, jedenfalls aus meiner Warte ist hier an ein sozusagen irgendwie Zurückschrauben der Autonomie in keinster Weise gedacht. Nur umgekehrt, natürlich muss ich auf die gesamthafte Situation auch Rücksicht nehmen, und ich habe durchaus auch von Seiten nicht nur der Rektorenkonferenz, aber auch schon den Wunsch gehört, natürlich hier an einer gewissen, wie soll ich sagen, Strukturierung mitzuwirken, wobei natürlich die Spannende ist, ich nehme an, von Seiten der Universität denkt man eher, wir sollten eine rein mediatorische Funktion haben. Andererseits, wenn man sich da auf etwas einlässt, muss man natürlich auch schauen, wie kann man allenfalls die Dinge durchsetzen. Aber natürlich vor dem Hintergrund auch des Mitteleinsatzes, der immer ein begrenzter sein wird, muss man darüber nachdenken, ob eben bestimmte Studienrichtungen in der quantitativen Vielfalt in Österreich notwendig sind, oder ob man hier nicht auch Bewahrung auch des innerösterreichischen Wettbewerbskonzentrationen vornehmen kann. Wir müssen das wahrscheinlich immer nur so konstruieren, dass es eine Win-Win-Situation gibt. Nicht? Also man kann nicht eine Universität komplett abräumen und dann halt in der Landschaft stehen lassen. Aber das passt sozusagen auch durchaus, bin ja einer, der immer das halb volle und nicht das halb leere Glas sieht, in die Herausforderung nach der Profilierung der Universitäten hinein, die ja eine sein muss, die zumindest eine europäische Profilierung anstrebt. Also es geht nicht darum, dass österreichische Universitäten untereinander quasi im Wettbewerb stehen, sondern jede Universität, Österreich ist nicht so groß, sollte sich überlegen, wer sind sozusagen meine Mitbewerber und wie kann ich weiter mein Anforderungsprofil schärfen. Ich denke, das sind auch die großen Herausforderungen auf universitärer Ebene, weil das letztlich auch zu Schwerpunktsetzungen an den Universitäten führen muss und zum vielleicht Abgehen lieb gewordener Traditionen etc. Das ist das, was ich mit Kulturwandel beschrieben habe. In der Vergangenheit hat man alles sozusagen am Minoritenplatz im Guten wie im Schlechten abladen können. Das geht jetzt nicht mehr. Und das ist für die einen schwieriger und für die anderen leichter. Aber das sind sozusagen die Herausforderungen, die ich sehe. Und hier sehe ich natürlich schon aus der Erfahrung einen gewissen Koordinationsbedarf. Ein Wort noch zu den Leistungsvereinbarungen. Wir haben jetzt die erste Periode der Leistungsvereinbarungen gerade abgeschlossen für die Jahre 2007 bis 2009. Auch was den ganzen Prozess, wie wir da hingekommen sind, anbelangt, werden wir Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. Das ist für alle ein sehr lehrsamer Vorgang gewesen, wo man seine Rückschlüsse ziehen muss, und das werden wir auch tun, wie weit man eben durch Leistungsvereinbarungen, ich komme ja auch aus der Wirtschaft, dort gibt es das, möchte ich fast sagen, seit Jahr und Tag und dient auch zur Steuerung. Ja. Und ich würde sagen, diesbezüglich können wir uns noch ziemlich weiterentwickeln.
Ich mache mal was nicht so friedfertiges, bringe noch ein Beispiel über den Konkurrenzkampf, der da notwendig ist. Sie sagen, in Europa gibt es einen Konkurrenzkampf, aber in Österreich sollte das doch irgendwie kooperativ laufen. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass eine Wiener Universität zwei der wichtigsten Professoren der Universität Wien mit einem Jobangebot abzuwehren versucht. Und in der Logik des Gesetzes kann ihnen niemand etwas dagegen machen. Es ist genau der Punkt, wo man vielleicht ein bisschen nostalgisch zurückdenkt und sagt, also als es noch im Minoritenplatz lag, war das undenkbar, es sei denn, man hat eine Kabale mit dem Minister oder mit der Ministerin gemacht. Im Moment könnte es sein, dass das durchaus ein Blick in die Zukunft des österreichischen Universitätswesens wird, weil nämlich gezielte Profilierungen von einzelnen Universitäten durchaus natürlich auf Kosten der anderen gehen. Also Sie sagen, Sie kommen aus der Wirtschaft, da passiert das ja ebenso. Also wenn Nestle, meinetwegen bei Unilever, das gehört glaube ich zum selben Konzern, oder wie immer, was abwirbt, dann wird das als ein Teil des normalen Verfahrens gesehen. Der Aspekt, in dem Universitäten ebenfalls in eine solche, sagen wir mal, ökonomisch-wirtschaftliche Betrachtungsweise hinein zu driften scheinen, ist ein Aspekt, wo man nicht mehr sagen kann, das ist ausgeschlossen und wo das Ministerium letztlich auch nicht die Mittel hat, das zu verhindern.
Ich sage auch ganz offen, es schreckt mich nicht, dieses Szenario, das Sie gerade beschrieben haben. Im Gegenteil, ich sehe das sozusagen als eine mittelbare quasi wirtschaftliche Betrachtungsweise, weil eben hier die Universitäten mehr denn je gefordert sind, für sich zu definieren, auch im übertragenen Sinn, wo sind ihre Märkte, wo sind ihre Schwerpunktsetzungen. Jede Universität hat bestimmte Traditionen, wo sie einfach durch Jahrzehnte und manche sogar durch Jahrhunderte Schwerpunkte aufgebaut haben. Und das ist jetzt eigentlich die spannende Geschichte, die Möglichkeit zu haben, diese Schwerpunkte jetzt wirklich vor Ort zu forcieren. Ja, ich meine, am Minoritenplatz früher hat man, wie ich gehört habe, sozusagen für die einzelnen Fächer oder Fächergruppen einen zuständigen Beamten gehabt und das war nahezu der liebe Gott, ne? Der hat das alles entschieden. Und ich finde, jetzt ist die Lösung also insgesamt nicht nur eine demokratischere, sondern eine auch, die wahrscheinlich den, wenn es ordentlich praktiziert wird, den Gegebenheiten viel besser Rechnung trägt, weil die Entscheidungen vor Ort passieren.
Ich habe dazu die Frage, nämlich Profilierung, Wettbewerb. Nun ist es aus der Mittelbausituation eine etwas sehr schwierige Situation, mit diesen Auflagen umzugehen. Wir haben auf der einen Seite definitiv gestellten Mittelbau, sondern ich sage mal, und wir haben auf der anderen Seite den Mittelbau, der, ich sage es mal, neue Themen, neue Schwerpunkte, große Hoffnungen, mit großen Hoffnungen verbunden ist, hier frischen Wind in die Uni zu bringen und sich auch nach außen sozusagen sehr auch würdig zu vertreten, aber immer mit dieser Klarheit, nach 4 Jahren solltet ihr weiterziehen. Also so dieses Betriebsklima, ich glaube, das ist nachvollziehbar, ist ein etwas schwieriges. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges, was Karriereplanung betrifft und vor allem eine längerfristige Kontinuität von Schwerpunkten.
Ja, also, das ist sicher eine Herausforderung, weil wahrscheinlich auch bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Studienrichtungen die Situation sich doch anders darstellt als etwa in Technik, Wirtschaft oder Medizin, wo es letztlich auch für Universitätsassistenten berufliche Möglichkeiten jenseits der Universität gibt, die für Geistes- und Sozialwissenschaftler sicher in eingeschränkterem Maße vorhanden sind oder wo die sozusagen die Möglichkeiten nicht so eindeutig sind und ein Markt nicht so offenkundig vorhanden ist, wie das eben anderweitig der Fall ist. Also da gebe ich gerne zu, da muss man das differenziert betrachten. Ich denke auch, dass das Herausforderungen sind, die im Zuge der Diskussionen um den Kollektivvertrag auch differenzierter zu betrachten sind. Also ich habe den nicht verhandelt, ja, und das gibt vielleicht dann noch die Diskussion, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr es hier Gespräche gegeben hat, dass man sagt, man macht sozusagen einen Art Rahmen, Kollektivvertrag und konzentriert dann vieles auch auf quasi Betriebsvereinbarungsebene, weil es doch einen Unterschied macht. Ich weiß das mittlerweile aus vielen Gesprächen, eine Kunstuni hat andere Herausforderungen als eine Medizinuni etc. Und hier die Dinge über den Kamm zu scheren, könnte problematisch sein, wenn man dann eigentlich an allen Dingen vorbeifährt.
Also ich würde es vielleicht noch gern zuspitzen, nämlich der Punkt ist, dass es Qualifikationsstellen sind. Und in dem Augenblick, wo die Menschen qualifiziert sind und damit sozusagen die Profilbildung, die angestrebte, möglich wäre, sagt man, aber bitte gehen Sie an eine andere Uni, die ja sozusagen dann das qualifizierte Personal erntet. Und wir fangen von vorne an.
Naja, so es sind zwar Dinge, ich meine, auch eine Uni ist gefordert, wie alle großen Organisationseinheiten, Personalentwicklung zu machen. Ja. Und dazu gehört, das auch, ist auch eine Form der Personalentwicklung. Und eine der größten Herausforderungen auch bei uns im Bundesdienst ist wir sagen allen Mitarbeitern, geht es woanders hin. Ja. Geht es ins Ausland, geht es auf eine andere Universität. Und jeder, der halbwegs sich orientiert, weiß, dass in der Regel das Weggehen auch bedeutet, das Risiko, die eigene Karriere im wahrsten Sinn des Wortes zu unterbrechen. Also sozusagen der schöne, hehre, theoretische Ansatz, geh hinaus in die Fremde, erweitere deinen Horizont, das wird dir helfen, fällt eigentlich in der Realität jedem am Kopf. Und daher sagen die besonders Wiffen, ich bleibe da, wo ich bin, weil was ich habe, habe ich, und außerdem habe ich da meine Karriere besser im Griff, weil ansonsten bin ich abhängig von jemandem anderen. Ja. Es könnte schon eine Motivlage sein.
Sind wir selbstbewusster mittlerweile.
Ja.
Ja, das ist geht eher um die Braindrain-Problematik als
dann freut es mich umso mehr.
Die Institution.
Dann freut es mich umso mehr, wenn das sozusagen ein positiver Approach ist, weil ich eigentlich vielfach schon die Erfahrung mache, dass das Weggehen, wenn man den Wunsch hat, wieder zurückzugehen, was im universitären Bereich ja nicht so eindeutig der Fall ist, ja, dass das eigentlich nicht wirklich honoriert wird.
Der Dekan macht die Entscheidung diesbezüglich.
Ja, der Dekan, macht die Entscheidung. Aber ich wollte nur Folgendes dazu sagen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie durch, wie soll man sagen, Veränderungen in der Kultur, wie man die ganze Sache sieht, diese ursprüngliche Schärfe, die in diesem Gärer-Entwurf oder Gärer-Gesetz ist, oder Entwurf ist ein Gesetz, war drinnen gewesen, ist dieses Vier-Säulen-Modell, wie das jetzt doch ein bisschen aufgebrochen wird, wenn man eben Kollektivvertragsverhandlungen nimmt, wenn man die neuen Modelle nimmt, in denen Senior Lecturers und Senior Researchers vorgesehen sind, also ein gewisser Tenure-Track sich abzeichnet. Denn das Vorherige war wirklich brutal. Und die völlige Gleichsetzung, was du kommst aus der Wirtschaft, aber gleichwohl die völlige Gleichsetzung der Universitäten mit Marktmechanismen, also da würde ich mich wehren. Ich glaube, die Bindung der Universitäten sollte in erster Linie eine solche, die durch die Wissenschaft vorgegeben ist, und vielleicht darf ich etwas altmodisch hier sagen, gerade in der Philosophie sind wir ja doch Leute, auch in der Bildungswissenschaft selbstverständlich, die das im Horizont von Wahrheit zu machen versuchen. Nicht? Ich erinnere mich immer an die schöne Promotionsformel, nicht, dass also nicht um des schnellen Erwerbes willen, sondern eben, dass das Licht der Wahrheit sich mehr und mehr verbreitet, nicht diese Zeremonie dann mit dem Doktortitel erfolgt. Nur, die Sache hat ja zwei Seiten. Frau Czepitschka, ich bin da ganz bei Ihnen. Nur, wir wissen ja, dass wir auf der anderen Seite gerade durch die Selbstverständlichkeit, in der früher eine Habilitation, welche Qualifikation sie auch immer hatte, sofort mit einer unkündbaren Anstellung verbunden war, schon einige, wir lesen nennen, Baronate entstanden sind, so eine Art von Subkultur, die sehr schwer aufzulösen ist. Und daran, glaube ich, müssen wir arbeiten. Es wird sich das teilweise durch die Altersstruktur in der nächsten Zeit, zumindest an unserer Fakultät, ohne dies ein bisschen verändern. Was ich sehr wichtig gefunden habe, ich glaube, das haben wir alle jetzt schon gesagt, ist dieser Aspekt der Differenzierung. Man kann die Fächerkulturen nicht einfach über einen Kamm scheren. Es war ein langer Kampf mit unserem Rektor, um ihn davon abzubringen, dass Nature und Science und der ein Umwort für mich und darum, glaube ich, spreche ich es immer falsch aus, dass das nicht das große Vorbild sein kann für die Geisteswissenschaften. Da haben wir teilweise beim Universitätsrat Rückendeckung bekommen, dass wir einfach eine andere Kultur haben. Und was Frau Czepitschka vorhin auch kurz angedeutet hat, was mich auch manchmal schmerzt, Einsatz in der Lehre wird bei der künftigen Karriere kaum belohnt. Da zählen immer nur die Forschungs-, das heißt die Publikationen und dergleichen. Ob jetzt jemand ein guter oder ein eher mittelmäßiger Lehrer gewesen ist, bleibt außer Betracht. Und wenn er sich sehr in der Lehre engagiert hat, konnte er sogar seine Karriere schaffen, nicht? Weil er dann weniger Zeit hat, um sich der Forschung zu widmen. Ein ganz schwieriges Problem, aber ich sage jetzt schon fast zu viel, ist die verdankte Profilierung und Schwerpunktsetzung. Die Uni Wien, und ich glaube, das ist auch die Absichtserklärung unseres Rektors immer gewesen, sollte diesen Universitas Literarum Aspekt beibehalten. Also sie sollte nach Möglichkeit nicht abspecken, nicht Konzentrationen auf einige Fächer oder einige Wissenschaften vornehmen, sondern sie sollte nach Tunlichkeit die ganze Breite darbieten. Und da ist es wahnsinnig haarig jetzt, die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen, auch im internationalen Vergleich. Wobei ich dazu sagen möchte, es gibt auch einen internationalen Provinzialismus. Das lässt mich von Internationalität per se nicht so einfach beeindrucken. Nein, aber diese Schwerpunktsetzung ist ein irrsinniges Problem, weil das natürlich dann schmerzt. In dem Moment, in dem du bestimmte liebgewordene Traditionen, die halt so vor sich hinwerkeln, zum Verstummen bringst, hast du einen Aufstand. Das ist ganz klar. Thank you. mehr.
Vielleicht dieses Thema Schwerpunktsetzung jetzt zusätzlich ein Thema noch verbinden, das ich ganz gerne ansprechen wollte, nämlich Leitungsstrukturen der Universität. Da habe ich aus dem Wiener Universitätskontext in Erinnerung, dass genau zu diesem Punkt, nämlich wie profiliert, stellt sich die Universität Wien dar, einen kontroversen Ansatz gegeben hat, zum Beispiel zwischen Rektorat und Universitätsrat. Und das führt mich zu der Frage, wer bestimmt so etwas und wie soll das ausschauen? Dazu ist das Wichtigste, was ich hier anbringen möchte, wenn wir schon hier sitzen, dass es einen Unterschied, gibt zwischen Betriebsräten und Senaten, um es mal so zu sagen. Um auf die Wirtschaftsaffinität nochmal zurückzukommen, es gibt durchaus Kräfte, Interessensgruppen, die sagen, wir wollen Mitbestimmung, das heißt, wir wollen Stimmen für den Betriebsrat. Und das passt doch sehr gut, weil das haben wir auch in den anderen Firmen, die sollen im Aufsichtsrat ebenfalls gehört werden. Das passt nicht ganz für die Universität, weil die ist ein, wenn man schon will, Betrieb besonderer Ordnung, in der Autonomie des Betriebes und Mitbestimmung des Betriebes auch wesentlich über Fachfragen und Sachfragen geht, die nur im jeweiligen Expertinnenkreis behandelt werden können. Und da ist der Senat die Repräsentation dafür. Das heißt, man kommt in eine Situation, wo man im Zusammenhang mit Habilitationen, mit Berufungen, eben aber auch mit Schwerpunktsetzungen, nicht nur am Rektorat hängen sollte und nicht nur am Universitätsrat, sondern auch an den Leuten, die das de facto machen. Und das ist nicht der Betriebsrat, sondern das sind die Leute, die im Senat gewählt werden. Und das wäre mir wichtig, das hier auch anzusprechen, um der Tendenz, sagen wir mal, einer ein bisschen kurzsichtigen Mitbeteiligung von Betriebsratsfunktionären in Analogie zu Aufsichtsräten entgegenzusprechen.
Ja, also ich möchte das Thema sicher anschneiden. Ich wollte aber nur, weil, glaube ich, auch die Möglichkeit bestehen sollte, ein bisschen über die, wie soll ich sagen, Zukunft der Universitäten im Allgemeinen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu philosophieren, noch einmal auf das Thema Schwerpunktsetzung, Lehre etc. zurückkommen. Zum Beispiel Mittelstraß-Vorsitzender des Wissenschaftsrates vertritt ja durchaus die Auffassung, und ich glaube, er ist nicht der Einzige, dass es, wenn es um die Zukunft der Universitäten geht, um das zukünftige Gesicht, man wahrscheinlich stärker unterscheiden wird zwischen Lehruniversität und Forschungsuniversität. Ich denke, für Österreich wird es eben Hybridlösungen sozusagen geben müssen, weil man kann nicht sagen, das eine ist nur Forschung und das andere ist nur Lehre. Aber das, was das Thema ist, und das mag ja sozusagen auch der Quell der Schwierigkeit, was Schwerpunktsetzung anbelangt, sein, eine Universität wie etwa die Wiener Universität, würde ich einmal meinen, muss natürlich sicherstellen, dass in einem sehr breiten Spektrum der Themen lehremäßig alles angeboten wird, was State of the Art ist. Aber die Frage ist dann, wo setze ich Schwerpunkte bei der Forschung? Ja, das ist möglicherweise im naturwissenschaftlichen Bereich viel leichter zu klären als im geistessozialwissenschaftlichen. Nicht? Aber das ist, scheint mir eine der großen Herausforderungen für die Zukunft, hier eine gewisse Trennung von Forschung und Lehre in der Aufgabenstellung und in der Umsetzung am universitären Boden vorzunehmen. Und da bin ich bei dir, dass wir der Lehre, glaube ich, bisher in ihrer Bedeutung zu wenig Stellenwert eingeräumt haben. Einerseits, nämlich de facto nimmt sie einen großen Raum ein, nicht die Jure, sondern sozusagen ist die Anerkennung eines guten Lehrenden nicht sehr groß, sondern entscheidend ist, wie viele Publikationen er hat, wo immer die dann aufscheinen. Und wenn du quasi als Wissenschaftler erfolgreich sein willst, dann brauchst du halt eine große Forschungsleistung, und ob du ein guter Lehrender bist, ist eigentlich wurscht. Ja. Und das, wo immer, also ich werde meinen Beitrag dazu leisten, der etwa dadurch auch ausfallen wird, dass ich jetzt eine Gruppe beauftragen werde, auch darüber nachzudenken, was sind etwa wirklich pädagogische Anforderungen auch an didaktische, an Hochschullehrerinnen und Lehrer, und die müssen auch in der Richtung ausgebildet werden, weil das sozusagen bis dato es diesbezüglich keine verpflichtenden Ausbildungsmodule gibt, ist eigentlich ein Anachronismus. Ne? Weil die Meinung mit der Berufung, bin ich schon berufen, auch ein guter Pädagoge zu sein, ist ja hinreichend überholt.
Vielleicht ist es auch ein Anachronismus, auf den ich jetzt zu sprechen komme, aber ich bin in einer Tradition groß geworden, die sich nicht so leicht tut, Forschung und Lehre zu trennen. Also ich bin jetzt etwas überrascht, das so deutlich von Ihnen zu hören, diese Bereiche, also die Tendenz oder den Trend, weil das sozusagen zumindest auf der Institutskultur, aus der ich komme, sehr undenkbar ist.
Es wäre jetzt falsch zu sagen, Sie sollten, oder um bei Ihnen zu bleiben, Sie sollten überhaupt nicht mehr forschen, sondern Sie werden, und das werden Sie wahrscheinlich auch praktisch tun, wesentlich mehr lehren, unterrichten, als Sie beforschen, oder?
Also ich kann es, wie gesagt, nicht trennen. Ich kann die Forschung nicht trennen von der Lehre. Also diese zusammen.
Aber da ändert sich was.
Und da wird sie, ja klar, das bringt mich, das ist mir schon klar, wo der Hass läuft, das bringt mich jetzt auf die weitere Frage. Ich komme ja auch nochmal aus einem speziellen Bereich, nämlich Bildungswissenschaft. Und Sie wissen ja, die Lehrerinnenbildung und Ausbildung ist ja bei uns noch, sage ich jetzt einmal. Höre ich doch so die Tendenz, auch diese sozusagen weg von der Uni zu bringen, oder?
Nein, ich glaube, das ist nur ein kurzer Sidestep.
Also Unterschiede auch so zu Hochschulen und Universitäten,
die verschwimmen mir jetzt. Wir haben jetzt die pädagogischen Hochschulen, und die Frage wird sein, Aufgabenstellung in der Zukunft zwischen Uni und so weiter. Da gibt es verschiedene Modelle. Das eine Extremmodell ist, dass alles an den pädagogischen Hochschulen stattfindet. Das andere Extrem ist, dass alles an den Universitäten stattfindet. Wie immer wird wahrscheinlich es einen sinnvollen Mittelweg geben, dass eben die Hochschulen, die pädagogischen Hochschulen, sich auf die pädagogisch-didaktische Ausbildung konzentrieren, nämlich die praktische. Und dass an den Universitäten die Fachausbildung stattfindet. Wobei es jetzt wieder auch Überlegungen gibt, wo man zum Beispiel sagt, künftige Hauptschullehrer könnten auch die Fachausbildung an den Universitäten haben. Auch mit der ganzen Diskussion Bachelor, Master, ja, dass etwa die jetzige Unterstufe, die 10- bis 14-Jährigen, der Bachelor-Bereich ist. Und die Berechtigung in der Oberstufe Fachung zu unterrichten, dann einen Master erfordert. Also da gibt es verschiedene Überlegungen, aber das ist ehrlich gesagt in einem noch sehr, sehr frühen Stadium.
Thank you.
war jetzt indirekt schon die Hinlenkung auf das Schlüsselwort, das noch nicht gefallen ist hier, nämlich Bologna, und das ich mit hineinnehmen wollte,
genau, Ferienbeginn immer gut.
Genau angesichts der Sache Einheit von Forschung und Lehre. Denn wenn es eine Gefahr und eine Gefährdung der hochzuhaltenden oder hochgehaltenen Einheit von Forschung und Lehre ergibt oder eine Differenzierung, wie man so sagen will, dann wird das vermutlich die Bologna-Architektur sein, weil die legt ja geradezu nahe, zu sagen, wir machen es in zwei Abteilungen. Die eine Abteilung ist dreijährige, einigermaßen überschaubare, flotte, handelbare Instruktionsgrade.
Sagen Sie Maschinerie.
Gut, und dann fängt es erst an. Das heißt, wir verschieben die Vorstellung der Einheit von Forschung und Lehre in den Abmagisterbereich und haben vorher nochmal so ein bisschen Fachhochschulniveau, was mit Trainieren, mit Employability und so weiter zu tun hat. Das gibt Unruhe, einige Desorientierung und auch Kritik.
Also ich sehe das auch als eine große Chance, wenn wir es richtig auf die Reihe bringen, dass gerade die Universitäten hier Freiräume für Forschung und Lehre zurückgewinnen, wenn hier dann eine gewisse Konzentration im Master- und PhD-Bereich stattfinden kann, mit vielleicht auch weniger Studenten und Studentinnen. Ja? Weil natürlich ist der Ansatz von Bologna, dass ich mit dem Baccalaureat, wie es so schön neudeutsch heißt, die Employability forciere, also eine Berufsqualifikation schaffe und das dann eigentlich mit der
bitte? Anstellung, Beschäftigungsfähigkeit.
Entschuldigung, mein Einwand für einen Philosophen ist dieses Baccalaureat das Sinnloseste, was man sich nur vorstellen kann.
Ja gut, aber verzeih, da kann ich sagen, das ist der PhD auch
nicht ganz
zu Ende
nicht
gedacht.
Ganz, ja, nicht ganz, also, weil da ist man wenigstens dann universitätsfähig. Ne?
Ja, das ist sozusagen der schmale Ausschnitt des Philosophen. Aber ich habe jetzt einen kennengelernt, also, der hat.
Studierte Philosoph mit dem schmalen Ausschnitt hier.
Nein, der Berufsmöglichkeiten, den du skizzierst für einen Philosophen, weil ich habe jetzt einen kennengelernt, einen Philosophen, der hat ein philosophisches Kontor oder so, gehört, wo man davon weggelaufen ist, der ist mittlerweile als Unternehmensberater gut im Geschäft. Und zwar nicht mit was anderen, sondern sozusagen Ethik im Unternehmen.
Ja, also das ist gut, ich weiß
sind auch nicht. Nur, also, na, da warst du schon wieder mehr, aber steht dir auch zu als Professor. Die Idee ist, dass die Fachausbildung, wenn man einer Mathematiklehrer werden will,
muss
das an der Hochschule, also an der Universität sein. Und die pädagogisch-didaktische Ausbildung dazu findet an der pädagogischen Hochschule statt. Ja, und die Idee ist, dass der heutige Hauptschullehrer unter Umständen auch, ich sage, es ist eine von vielen Ideen, ich sage nicht meine, es ist eine von vielen Ideen, dass diese Ausbildung auch in Zukunft an der Universität stattfinden kann und dass man hier eine Unterscheidung trifft und sagt, also für die 10- bis 14-Jährigen ist die Mathematiklehrerausbildung mit einem Baccalaureat darstellbar. Und wer dann ins Integrieren und Differenzieren gehen will, der braucht den Master oder was
ist. Aber eines ist doch klar, es wird Qualitäten der Lehre geben. Diese Bachelor-Ausbildung werden die Professoren eher scheuen. Die werden billigere Arbeitskräfte nehmen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit E-Learning-Plattformen und so weiter noch ein bisschen machen, sodass man ein Minimum an Aufwand für diese Lower Grades hat und erst richtig interessant wird beim Master. Das ist jetzt einfach eine wahrscheinliche Deskription. Tiefe Entwicklung. Dem steht gegenüber, dass, wenn die zugegebenermaßen enge Philosophie genannt wird, es ja bisher so war und das erweist sich zum Teil als eine paradiesische Vergangenheit, würde ich mal sagen. Man ist 4 bis 5 Jahre im Institut für Philosophie herumgehangen, um es mal so zu sagen, und hat über die Ansteckung durch in der Luft liegende Gedanken eine Persönlichkeitsentwicklung geschafft. Das will ich sozusagen durchaus selbstkritisch auch anmerken, also selbstkritisch, weil es nicht mehr ganz das ist, was was heutzutage leicht zu verteidigen ist, aber schön war es schon. Ne?
Ja, ich sage ganz offen, ich habe gerade in dem Bereich natürlich auch aus persönlicher Betroffenheit eine ziemliche Träne in den Augen, weil ich im Szenario bis zu einem gewissen Grad bei Ihnen bin, in einem Punkt, vielleicht auch berufsbedingt, sehe ich die Dinge hoffnungsfroher. Ich weiß selbst aus zahlreichen Gesprächen mit Professoren und mit hochkarätigen Wissenschaftlern, dass sie die Abwechslung des Lehrbetriebes durchaus schätzen. Ja? Also das ist nicht so, dass das von jedem als Pein empfunden wird, sondern eigentlich als auch abwechslungsreich. Ich meine, nicht, dass er sagt, ich würde das die ganze Woche machen, aber immer wieder auch im Hörsaal zu stehen, wird durchaus als auch persönlich befriedigend empfunden. Es wird halt die Frage sein, wie man das in Hinkunft organisiert auch, ja, und Sie haben ja auch ein Stichwort gegeben mit E-Learning etc. Ich denke, dass da sich in der Richtung einiges entwickeln wird, was ich nicht a priori als negativ empfinde.
Ich bin sehr froh, dass Sie sagen, dass auch Professoren oder auch hochkarätige Wissenschaftler gern lehren, weil irgendwie gehört zu einer der neuen Kulturen meines Erachtens auf der Uni dazu, dass Lehre als etwas Lästiges und Studierende auch als etwas, das sozusagen im Weg ist. Also das Bild wird sehr
strapaziert. Der Kunde steht im Mittelpunkt und das steht im Weg.
Nur Universität ohne Studenten.
Ich finde das unmöglich und tatsächlich ein Bankrott der Uni, wenn sie so herangeht. Aber ich glaube, es hat einen Grund, warum das so gesehen wird. Und das hat etwas zu tun mit der, zumindest auf dem Institut für Bildungswissenschaft, darüber kann ich reden, mit der fatalen, hoffentlich vorübergehenden Situation der Betreuungsverhältnisse. Wir haben einfach, das ist unfassbar verglichen zu anderen Departments, wie es so schön heißt, wie viele Studierende und wie wenige Lehrende wir haben. Dafür stehe ich zum Teil auch, dass das zum, wie soll ich es nennen, zu sowas wie gesunder Verarbeitung des Stresses gehört, zu sozusagen, dass es lästige Pflicht zu erledigen, es darf nur nicht so bleiben.
Wir haben alle verschiedenen Arten von Constraints. Im Moment haben wir den Zeit-Constraint.
Also, mir ist noch ein Satz wichtig, weil Bologna angesprochen worden ist und ich fände es sehr seltsam, wenn wir das nicht ansprechen. Es ist sehr deutlich für mich geworden, dass es um Minimierung von Studierendenzahlen geht. Also auf das läuft es hinaus. Was uns an der Uni sehr ratlos macht, ist, wie diese Minimierung vorzunehmen ist. Denn so wie es aussieht, müssen wir sie vornehmen.
Ja, das wäre jetzt eine falsche Schlussfolgerung, wenn man sagt Minimierung von Studierendenzahlen, sondern es ist der Versuch, und ich hoffe, er gelingt, dass wir wirklich nachhaltig differenzieren können bei den Studierenden zwischen jenen, die die Universität besuchen, um hier eine Berufsqualifikation zu erzielen, und jenen, die dann in der Folge auch an der Universität verbleiben wollen, um entweder, Stichwort Master, eine weitere Qualifizierung ihrer beruflichen Qualifikation vorzunehmen oder dann eben im Rahmen des PhD eben die wirklich wissenschaftliche Karriere anzustreben. Also das, was ich noch gehabt habe, sozusagen mein Doktoratstudium hat, zu meiner Zeit gab es nicht einmal noch das Magisterium. Das war das Einzige, womit du abschließen konntest, das Doktoratstudium. Das hat sich ja ziemlich gewandelt. Ne? Daher kann man den Doktor von vor 30 Jahren nicht mit dem Doktor in 10 Jahren vergleichen, außer sozusagen in der Benamsung. Ja? Aber die Inhalte haben sich dramatisch geändert und ich denke, das ist noch einmal positiv formuliert, der Versuch, der hoffentlich erfolgreich sein wird, da ist auch Stichwort notwendig, dass wir ordentliche Curricula basteln, gerade im Baccalaureatsbereich. Und wir werden umgekehrt unseres dazu tun, dass wir das ein bisschen flexibilisieren, also von dem starren 3 plus 2 auf ein 4 plus 1, wobei ich ganz offen sage, das 4 plus 1 muss die Ausnahme sein, weil sonst kenne ich schon was gut wie viele Berufsvertretungen, die auf dem 4 plus 1 beharren aus Renommeegründen. Ja. Also 3 plus 2 ist die Grundlage, aber da und dort ist eine Flexibilität notwendig. Aber wie gesagt, der Anspruch sollte sein, gerade den Universitäten wieder gewisse Freiräume für Forschung und Lehre zu geben.
Zum Abschluss vielleicht drei Wünsche, jeweils adressiert an die andere Partei. Was wünschen Sie sich Agnieszka Czerwinska und Peter Kampitz vom Minister, das Müßig der Minister von den Universitäten, kurz gesagt. Fällt Ihnen was ein?
Ja, das Erste ist die Vereinbarungskultur ernst nehmen natürlich, klarerweise. Das Zweite ist sicherlich diese Geringschätzung der Lehre. Das halte ich für fatal und ich glaube nicht, dass E-Learning, und ich unterrichte selber mit E-Learning-Elementen und Blended Learning, es ist de facto kein Ersatz für Ressourcenknappheit.
Ja, mit den Ressourcen, die könnten natürlich gerade im Hinblick auf die Bildungswissenschaft besser sein. Ich wünsche mir eine Vereinfachung, wann das UOG jetzt einer Evaluierung unterzogen wird, eine Vereinfachung verschiedenster Partien, die vielleicht auch das Verhältnis der Entscheidungsinstanzen, Dekan, Rektor und dergleichen vielleicht etwas genauer in den Blick nimmt und auf alle Fälle eine Vereinfachung der bisherigen Berufungs- und Habilitationsverfahren. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich, dass wir die Möglichkeit auch trotz der uns sicher nicht sonderlich gefallenen Bologna-Vorgaben, dass wir es schaffen werden, die Einheit von Forschung und Lehre, da bin ich auf der Seite Czerwinska, zwar nicht im humboldtschen Sinn 1:1, aber doch aufrechtzuerhalten.
Was stört Sie an den Uni? Was wollen Sie anders?
Wenn ich das noch ein bisschen drin darf. Von vielen, was ich da gehört habe, das kann ich hundertprozentig unterschreiben und wo ich kann, es auch befördern. Zum E-Learning nur eine kurze Bemerkung, die mir wichtig ist. Ich sehe das eigentlich als eine Ergänzung. Das kann nicht sozusagen eine Lehrmethode vollständig ersetzen, aber auch als eine Optimierungsvariante im Sinne auch, dass Studierende gewisse Freiräume bekommen, sich ihre Zeit besser einzuteilen. Aber es kann nicht so sein, dass ein komplettes Studium, ich meine, es gibt schon solche Fälle, aber da wünscht sich das der Studierende selbst. Es gibt ja E-Learning-Lehrgänge, aber im Prinzip, glaube ich, für die Zukunft sollte es eine Anreicherung des Bestehenden sein, kann aber niemals auch den persönlichen Kontakt meines Erachtens nicht nur zwischen Studierenden und Lehrenden, sondern zwischen Studierenden untereinander ersetzen. Das ist ja der Grund, warum die Telearbeitsplätze im Bereich der Wirtschaft nur einen bestimmten Umfang ausmachen, weil ein Teil des Arbeitsgenusses im positiven Sinn ist auch der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, den man nicht missen möchte. Ich wünsche mir von allen am Universitätsbetrieb Beteiligten, dass sie im guten alten Sinn sozusagen für sich auch die Universitas hochhalten und über ihren Bereich hinaus immer blicken und versuchen, neben dem natürlich unmittelbar naheliegenden doch auch das Gesamte zu sehen, weil jedenfalls aus der Warte des Ministers logischerweise das Gesamte wiederum im Vordergrund steht und insofern würde man mir dann auch ein bisschen die Arbeit erleichtern, weil ich umgekehrt ja auch versuche, Verständnis aufzubringen für die höchst individuellen Bedürfnisse. Also wenn beide Seiten aufeinander zugehen, dann sollte es klappen.
Und da wir das unter einem philosophischen Rahmen angelegt haben, passt dieses Schlusswort sehr gut. Ich danke Ihnen für das Gespräch.